Pausengespräch. 20 Minuten aus der Semperoper Dresden.
Herzlich willkommen zum Pausengespräch. Mein Name ist Birgit Nockenberg und ich bin Social Media Managerin an der Semperoper. Und ich sitze hier mit Janine Schütz. Sie ist Archivleiterin der Sächsischen Staatstheater. Hallo Janine.
Hallo Birgit.
Das ist etwas ganz Besonderes, dass wir ein eigenes Archiv haben, mit dem wir unsere eigene Geschichte letztlich selbst dokumentieren und erforschen können. Das haben tatsächlich nur sehr, sehr wenige Opern und Theater. Und Janine, du bist dafür zuständig letztlich. Was habt ihr denn für Schätze in eurem Archiv?
Also in unserem Bestand, in unserer Sammlung dokumentieren wir tatsächlich die historischen Fakten unserer langjährigen Operngeschichte. Über 350 Jahre Oper in Dresden gibt es ja. Unser Bestand ist nicht ganz so alt. Theaterzettel, Programmhefte, Fotografien, Tonzeugnisse, Nachlässe sind so die Hauptmaterialien, Hauptarchivgüter, die wir sammeln, beginnend im frühen 19. Jahrhundert, fortlaufend bis heute.
Schön. Und was ist euer ältestes Dokument, was ihr habt?
Das ist ein Theaterzettel aus der Sparte Schauspiel von 1817. Und der älteste Theaterzettel aus dem Opernbereich stammt aus dem Jahr 1821.
Also 200 Jahre dokumentierte Geschichte.
Ja, genau.
Toll. Und da in dieser Zeit, da ist ja auch ganz viel passiert. Also wenn man überlegt, da sind vor allem auch viele Katastrophen passiert. Es gab einen Brand, es gab zwei Weltkriege, es gab Hochwasser, die Inflation und die spanische Grippe. Und im Moment haben wir auch ein Jahrhundertereignis, nämlich die Corona-Krise.
Ja, wenn man nur circa auf 100 Jahre zurückblickt, also konkret in die Zeit zwischen 1914 bis 1924, musste das Hoftheater, also die spätere Staatsoper, ziemlich viele Krisen und Veränderungen meistern.
Ja, also in 10 Jahren haben wir wirklich eben den Ersten Weltkrieg. Wir haben vorher noch Ernst von Schuch, der stirbt. Dann haben wir den Ersten Weltkrieg, dann die spanische Grippe und dann auch noch eine Inflation in einem. Das ist kaum vorstellbar. Und wir sind schon von der Corona-Krise ganz schön gefordert. Ja, beeindruckend. Aber wenn man sich überlegt, okay, das ist alles etwas, was die Semperoper durchgemacht hat in dieser Zeit. Welche Auswirkungen hatte das denn auf das Spielgeschehen der Oper? Gibt es dazu Quellen? Und die Frage ist, was wurde am besten dokumentiert eigentlich?
Das meiste Material, was ich jetzt quasi im Vorfeld unseres Pausengespräches gefunden habe, ist tatsächlich zur Inflation 1923. Ich muss sagen, dieses Thema war mir bis dato wirklich neu. Ich habe mich da noch nie mit beschäftigt, auch wenn nicht im Rahmen unserer Operngeschichte. Und ich war überrascht, wie gut wir das auch anhand unserer beispielsweise der Theaterzettel nachvollziehen können. Zum Beispiel sind da die Eintrittspreise oder die Preise für die Textbücher sehr gut nachzuvollziehen. Ich habe mal was rausgesucht, um mal am Beispiel wirklich zu zeigen, wie sich die Preise verändert haben. Also zum Beispiel wurde für ein Ticket einer Vorstellung im Januar 1922 Puccini Tosca in der ersten Rangloge für 63 Mark verkauft. Mhm. Ein Jahr später, im Januar 1923, wurde für Salome ein Preis in der ersten Rangloge oder für eine Karte in der ersten Rangloge für 13.040 Mark verlangt. Also man sieht, das sind enorme Preissteigerungen. Die Entwertung des Geldes ist wie so eine Spirale, die wirklich sich zuspitzt bis in den Herbst 1923. Da werden dann schon gar keine Angaben mehr für die Ticketpreise auf den Theaterzetteln gemacht. Da habe ich nur einen Hinweis gefunden, dass zum Beispiel ein Textbuch 500 Millionen kostet. Also
wow.
Man kann sich das gar nicht vorstellen. Das sind Dimensionen, die sind aus heutiger Perspektive irgendwie nicht vorstellbar.
Ich kann mir vorstellen, dass das eben auch zum Beispiel das Künstlerengagement und so weiter beeinträchtigt, oder? Also wenn schon die Preise allein so hoch sind, wie kann man denn überhaupt die Gagen zahlen, frage ich mich da.
Ja, es wurde tatsächlich immer schwieriger unter den gegebenen Verhältnissen. Die neue Spielzeit, also diese Saison 1923, 1924 zu planen. Damals hatte Fritz Busch sozusagen das Zepter in der Hand. Er war damals Generalmusikdirektor, noch relativ frisch bei uns am Haus. Sozusagen der Nachfolger von Ernst von Schuch. Die Entwertung des Geldes bringt die Künstler und Künstlerinnen wirklich in sehr starke finanzielle Not. Das führt dazu, dass die Künstler, Künstlerinnen vermehrt Engagements andernorts annehmen, also in Tschechien, Böhmen, auch dann Österreich, weil einfach die Bezahlung dort weitaus besser ist, als das hier vor Ort am Dresdner Opernhaus möglich ist.
Kommen wir nochmal zu dem, was eben tatsächlich ähnlich zu heute eine Situation vor 100 Jahren war, nämlich eine Epidemie, und zwar die spanische Grippe. Was für Dokumente gibt es dazu? Also wenn ich habe es gegoogelt, Semperoper und spanische Grippe, und letztlich ist dabei nur herausgekommen, okay, das Haus war zu, das war das Einzige, was ich finden konnte. Was haben wir denn dazu im Archiv?
Leider haben wir zu diesem Thema sehr wenige Informationen im Bestand. Zum einen, weil wir Material mit dokumentarischen Materialien in unserer Sammlung haben, keine hintergrundinformationsliefernde Akten, also die dann vielleicht beschreiben, welche Maßnahmen zum Schutze vor der spanischen Grippe intern getroffen wurden oder welche Krankheitsfälle es gab. Solche Materialien liegen dann in anderen Archiven hier in Dresden. Bei uns in den quasi Druckerzeugnissen können wir sehr wenig ablesen, halt diese Schließzeiten tatsächlich, die es gab, oder welche Programme aufgeführt wurden, also welche Opernvorstellungen, welche Konzerte. Und während der ersten Welle der spanischen Grippe im Frühjahr 1918 wurde tatsächlich zwar eingeschränkt, aber es wurde weitergespielt. Es gab Sonderveranstaltungen, zum Beispiel eine Festaufführung zugunsten des Künstlerhilfsbundes am 17. April 1918. Und diese Hilfsprogramme setzte man, oder Konzerte zugunsten von Hilfsbedürftigen setzte man auch fort. Im gleichen Jahr gab es dann im Herbst nochmal ein Konzert, genauer gesagt am 1. Oktober 1918. Die Erlöse dieser Zusatzvorstellung gingen an den Verband der Jugendhilfe. Und kurze Zeit darauf, am 24. Oktober 1918, wurden tatsächlich alle Vorstellungen abgesagt und das Haus bis zum 4. November 1918 geschlossen.
Wenn ich überlege, also ich hatte dich vorher gefragt, wie war denn eigentlich, also wir hatten ein Vorgespräch und da habe ich dich gefragt, wie war denn eigentlich die Lage an der Semperoper zu dieser Zeit? Und dann hattest du gesagt, ja, da muss ich erstmal recherchieren. Wie gehst du denn vor, wenn so eine Anfrage kommt wie, ja, was gibt's denn für Material zur spanischen Grippe? Wo suchst du danach? Du hast erzählt, es gibt diese Konzerte. Das heißt, es geht alles eigentlich über Programmzettel?
Vieles können wir anhand der Programmzettel tatsächlich ablesen. Die sind wirklich reich bestückt an Informationen. Es ist wirklich ein unerschöpflicher Schatz für uns. Es ist auch unsere wichtigste Quelle überhaupt in unserer ganzen Sammlung und auch die größte Sammlung, die es hier in Deutschland gibt, die in dieser Komplexität und dieser Vollständigkeit wirklich unsere Geschichte dokumentiert. Es ist tatsächlich wirklich so, bei mir läuft so ein bisschen wie so ein Film ab. Ich scanne so in meinem Kopf, welche Quellen haben wir erstmal aus diesem Zeitraum, aus denen ich schöpfen könnte. Also was ist quasi aus dem Jahr 1923 bei uns im Bestand? 1918, wir waren ja bei der spanischen Grippe, Entschuldigung. Und dann überlege ich, was könnte am besten Auskunft geben? Manchmal ist es auch wirklich überraschend. Manchmal muss man auch wirklich die Quellen einfach mal zur Rate ziehen und ist dann wirklich wie in diesem Fall überrascht, was die Quellen hergeben. Wie gesagt, diese Informationen um die Schließzeiten und Programme habe ich aus unserer Programmsammlung. Aber auch manchmal lohnt ein Blick in die Rezensionssammlung. Da war ich diesmal leider erfolglos bei der Recherche. Da habe ich nichts Konkretes gefunden. Da gibt es eher nur Aussagen zu Spielplangestaltung, zu Premieren, die stattfanden. Da hat sich der Sammler, quasi, das ist aus einer Schenkung heraus zu uns gekommen, diese Rezension, quasi nicht mit abgegeben, solche vielleicht negativen Schlagzeilen mit zu dokumentieren.
Mm, ja, ist wahrscheinlich der erste Impuls, nur die positiven Highlights aufzuheben. Ja, das kann ich mir vorstellen. Ja. Und wenn du sagst, es gab eine Schließzeit, ist das vor allem dann, also gab es da eine öffentliche Bekanntgabe zum Beispiel von der Semperoper, die sagt so, jetzt schließen wir von dann bis dann, oder fehlen dann einfach nur Programmzettel für diese Zeit?
Nein, es wurde tatsächlich auch ein Anschlag gedruckt, ein Theaterzettel, der ausgehangen wurde, genau mit diesem Wortlaut, dass aufgrund der Grippegefahr das Haus geschlossen wird. Am Anfang heißt es wirklich erstmal auf unbestimmte Zeit. Es wird dann konkretisiert und das wird dann tatsächlich am 4. November wieder eröffnet. Die Presse wird es sicherlich auch bekannt gegeben haben, aber wie gesagt, das fehlt leider bei uns in der Sammlung.
Mhm. Ja, es war ja bei uns jetzt auch nicht anders, vor allem im Frühjahr, dass wir gesagt haben, wir schließen erstmal auf unbestimmte Zeit. Mhm. Der große Unterschied, der mir jetzt einfällt als Social Media Managerin von der spanischen Grippe und dem Coronavirus heute, ist, dass wir das Internet haben. Also wir haben, es schließt nicht nur einfach das Haus, sondern es gibt anderes Angebot. Besonders im Frühjahr haben wir Streamings gemacht, wir hatten Videos, wir haben das Pausengespräch ins Leben gerufen, also das Gespräch, das wir jetzt führen. Und da frage ich mich, was dokumentiert ihr davon eigentlich im Moment, was wir gerade hier alles so machen im digitalen Raum?
Groben und Ganzen dokumentieren wir tatsächlich alles. Also angefangen von den klassischen analogen Medien wie Druckerzeugnisse bis hin zu den digitalen Materialien.
Druckerzeugnisse sind dann zum Beispiel Programmzettel auch oder Monatspläne?
Ja, sowohl als auch. Mhm. Also alles, was vom Haus publiziert wird, von allen Sparten, sammeln wir für unsere Dokumentation, weil es gibt auch immer wieder Änderungen und schnell ist doch ein Druckerzeugnis nicht mehr aktuell.
Ja.
Das ist in den digitalen Medien da ist quasi auf dem Punkt, ist es eine Momentaufnahme, die ist fix und da gibt es auch nichts dran zu rütteln und zu ändern. Da ist es nicht das Problem, dass es nicht mehr aktuell ist. Es behält gewisserweise für das Archiv die Aktualität. Für die digitalen Medien, da steigt natürlich jetzt die Menge rasant an, seit Corona vor allen Dingen. War schon in den letzten Jahren mit der Digitalisierung und dieser Anstrebung, dass vieles quasi im World Wide Web zugänglich gemacht wird, immer eine Herausforderung auch für uns ein neues Feld, auch an Archivgütern, die ausschließlich digital vorliegen. Da mussten wir uns auch erstmal umstellen, unsere neue Strukturen schaffen, wie wir das archivieren. Es gibt Techniken in diesen Bereichen und uns auch dementsprechend weiterbilden, um damit umgehen zu können. Und unser großes Ziel ist es halt wirklich, möglichst ein komplettes Bild über diese Zeit an unserem Haus zu archivieren. Also alles über das, was auf und hinter der Bühne passiert, um wirklich einen großen Rückblick für die nachfolgenden Generationen aufzubereiten.
Ich mag auch das Gedankenexperiment, dass wenn ich etwas poste auf Facebook oder Instagram, also dass das auch Teil des Archivierens ist, meine ganzen Posts, die ich jeden Tag sende sozusagen für die Semperoper, dass ihr die archiviert und dass sie dann auch in 100 Jahren noch irgendwo nachlesbar sind.
Ja, das Pausengespräch wird natürlich auch archiviert und alle diese Momentaufnahmen, die ja das Haus oder das ganze Staatstheater zeichnen, auch nach außen hin, sind ja wichtig, um zu sehen, dass auch wenn wir jetzt keinen Vorstellungsbetrieb haben, dass trotzdem künstlerisch weitergearbeitet wird und das in den meisten Bereichen.
Uns selbst als Kommunikationsabteilung, als die Abteilung, die sozusagen dann auf einmal sagen musste, hier die Vorstellungen fallen aus und also vor allem im Frühjahr dann eben, als es noch so völlig neu war, wir waren so ein bisschen überrumpelt davon und auf einmal mussten neue Kommunikationsformate auch entstehen. Wir mussten uns überlegen, okay, was machen wir denn jetzt, wenn das Haus zu ist? Was für Möglichkeiten haben wir überhaupt? Also uns hat es ein bisschen überrollt. Wie war das bei euch?
Dito, also der erste Lockdown hat uns auch und unsere Abteilung völlig überrollt. Wir waren also sowas von überrascht, wie schnell quasi alles runtergefahren wurde und wie wir erstmal auch weiterarbeiten sollten unter diesen Umständen. Das war wirklich so ein bisschen auch wie so eine Schockstarre im ersten Moment. Für uns war natürlich dann die Frage, als wir uns intern so gesammelt hatten und auch das Archivteam neu aufgestellt hatten, weil ja doch wir von diesen analogen Archivgütern leben und auch unsere Arbeit daran hängt, wie wir das jetzt quasi von zu Hause aus tun, wo wir keinen Zugriff mehr haben auf die Programmzettel oder andere Archivmaterialien, wie wir jetzt arbeiten, wie wir unsere Recherchen durchführen. Als wir dann quasi da Systeme, Wege gefunden haben, das zu machen, haben wir uns dran gemacht, quasi zu sichten, was passiert, was an Material entsteht, was für unser Archiv Relevanz hat. Und zweitens, wie dokumentieren wir das? Und auch drittens, wie kommen wir zu dem Material? Das war alle quasi Zulieferungswege, alle Wege der Bereitstellung, die wir quasi uns über die Jahre aufgebaut haben und die sehr gut laufen und organisiert sind intern, funktionierten so nicht mehr. Und wir mussten neue Ideen entwickeln und auch neue Wege finden, wie wir quasi an diese ganzen digitalen Angebote damals gekommen oder kommen, also die Wohnzimmerkonzerte, Semper Donnerstag, Staatskapelle Dresden, Ensemble Atom, des Schauspiels und noch vieles, vieles mehr, was es da gab. Das wollten wir natürlich alles festhalten und dokumentieren, weil es natürlich so was Besonderes ist. So eine Krisensituation ist eine Ausnahmesituation und das macht ja auch in gewisser Weise Geschichte aus, solche Außeralltäglichkeiten. Und die zählt es oder da erzählt es, dass man das gut dokumentiert.
Habt ihr da auch manchmal reflektiert? Also wenn du sagst, zur spanischen Grippe gab es ja eigentlich kaum was. Habt ihr darüber auch reflektiert? Was würden sich sozusagen unsere Nachfahren von uns wünschen, was wir aufheben?
Ja, ich glaube schon, dass das im Unterbewusst immer mitschwingt, weil wir bei der Recherche oft auf Lücken stoßen, wo wir nicht aussagefähig sind, wo wir nur verweisen können auf andere Materialien oder quasi andere Archive. Das war schon mit im Hinterkopf dabei, dass wir da möglichst breitflächig sammeln.
Ich kann mir vorstellen, dass das wirklich eine Unmenge an Material ist. Und ich frage mich auch, wie man das irgendwie gewichten kann. Aber stellt ihr euch diese Frage überhaupt oder sagt ihr sammelt einfach erstmal und dann kann man immer noch gucken, ob's also dann überlässt man sozusagen den, die das dann vielleicht später analysieren, zu gewichten und zu überlegen, oh, das ist jetzt für mich relevant oder nicht. Also was ist das Ziel, eher erstmal so ein wirklich ganz breites Feld zu dokumentieren, das sozusagen jede kleine Facette abbildet oder?
Inhaltlich haben wir schon genaue Schwerpunkte, wie wir sammeln und wie unser Sammlungsbereich aussehen soll. Und natürlich ist es in erster Linie alle künstlerische Produkte, die ganzen Sparten herstellen, produzieren, dass wir tatsächlich diese Bandbreite dokumentieren und auch erhalten für unsere Nachwelt. Natürlich, manche kleinen verwaltungstechnischen Dinge lassen wir vielleicht aus. Das ist in den Akten vermerkt, wenn es tatsächlich jemand wissen will. Und die werden wiederum von dem Sächsischen Staatsarchiv dann weiterverwaltet.
Naja. Und ich höre jetzt auch schon die Pausenklingel. Und zum Schluss, wenn ich überlege, worüber wir gesprochen haben, fällt mir vor allem auf, dass ich das Gefühl habe, dass dein Job sich ganz schön verändert hat. Das würde ich gerne als letztes noch mit dir besprechen. Also eigentlich, wenn ich mir den Job eines Archivars oder einer Archivarin vorstelle, dann ist das ja ein sehr in die Vergangenheit gewandter Blick. Also was ist beispielsweise vor 100 Jahren passiert? Wie ist die Geschichte zum Beispiel der Semperoper? Und jetzt in diesem Jahr scheint mir das anders zu sein bei dir, dass du nämlich auf einmal wirklich im Jetzt arbeitest und das Jetzt dokumentierst, anstatt das Vergangene zu analysieren. Stimmt dieser Eindruck?
Ja, auf jeden Fall. Es ist momentan wirklich außerordentlich wichtig, dass wir als Archivmitarbeitende genauestens über diese aktuellen Geschehnisse im Bilde sind. Also falls archivrelevante Dokumente den Weg nicht direkt ins Archiv finden, können wir dann bei den Kolleginnen und Kollegen nachhaken und dann so sicherstellen, dass die Sammlung möglichst vollständig fortgeführt wird und auch dementsprechend agieren. Zudem hilft dieses aktuelle Wissen auch in der späteren täglichen Archivarbeit, zum Beispiel beim Beantworten von Fragen, Anfragen von extern, intern oder auch bei Programmplanung des Archivs selbst. Also wir haben ja eine eigene Reihe Aktenzeichen und da ist es doch sehr hilfreich, wenn man auch immer weiß, was das jetzt abbildet. Und ja, man sollte nicht vergessen, dass das, was heute noch aktuell ist, eigentlich morgen schon Geschichte ist.
Stimmt. Ziemlich sinnvoll, ja. Hat denn irgendwas, also ich habe das Gefühl, dass ihr auch viele neue Arbeitsmethoden oder Arbeitsvorgänge finden musstet, weil die Situation einfach eine ganz andere ist als vorher. Bleibt da was von? Also habt ihr gesagt, okay, das wollen wir nie wieder anders machen?
Ja, vielleicht anders gesagt, wir haben gemerkt, dass bestimmte Dinge, die wir in unserem Berufsalltag als wirklich normal empfunden haben, Also beispielsweise diese persönlichen Kontakte zu Kolleginnen und Kollegen des Hauses, aber auch zu unseren Nutzenden, doch sehr wichtig sind, auch für die Sammelarbeit, also und auch um quasi so eine gewisse Präsenz zu haben. Also wenn man Kollegen begegnet im Haus, das stelle ich jedes Mal fest, wenn ich hier im Funktionsgebäude unterwegs bin, weil unser Archiv ja andernorts liegt, auf der Ostraallee, in separaten Räumen, weil es einfach, wir brauchen einfach unheimlich viel Platz. Ja. Den gibt das Funktionsgebäude nicht her. Aber wenn ich dann hier bin zur Dienstberatung oder zu anderen Treffen und Kolleginnen begegne, die mich dann schnell ansprechen, ach, schön, wenn ich dich mal sehe. Und da habe ich gleich eine Frage. Oder könnte ich mal aus dem Archiv die und die Informationen bekommen? Also es fällt oft den Kollegen oder den Personen ein, wenn sie einem persönlich begegnen. Und das ist natürlich jetzt aufgrund der Kontakteinschränkung sehr minimiert. Ne? Das passiert natürlich jetzt ganz selten. Und das merken wir auch, dass das ein bisschen problematisch ist. Dass es schon wichtig ist, dass wir als Archivmitarbeitende präsent sind und eine Sensibilität und Begeisterung auch für unsere Archivschätze bei den Kollegen schaffen und ja, so ein bisschen die Liebe für die Geschichte des Hauses erwecken, gerade bei neuen Kollegen, die neu kommen. Und ja, ich hoffe, das ist mir auch bei dir gelungen.
Ja, auf jeden Fall. Also ja.
Das freut mich sehr.
Und mich freut, dass wir so ein schönes Gespräch führen konnten. Ich danke dir und ich wünsche dir noch viel Erfolg beim weiteren Archivieren dieser Ausnahmesituation.
Vielen Dank für die Einladung zum Pausengespräch.
Gerne. Ja.